Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt, wie soll es auch anders sein, Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Wir sind wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, Schwindel. Letzte Folge hatten wir ja über die Ursache von Schwindel gesprochen, die man so in 4 Kategorien unterteilen kann. Peripher-vestibulär, zentral-vestibulär, psychogen-funktionell und so eine große Gruppe diverse, also vordergründig Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch zum Beispiel hormonelle Störungen.
Und wir haben über die Wichtigkeit der Anamnese gesprochen, bei der man immer 4 Sachen abfragen sollte. Die zeitliche Einordnung, den Schwindelcharakter, Begleitsymptome und Einflussfaktoren oder Auslöser.
Und wir hatten unseren ersten Fall besprochen, ein BPLS des posterioren Bogengangs, der besonders häufig betroffen ist. In der heutigen Folge wollen wir jetzt über akuten Schwindel sprechen, auch wenn der BPLS streng genommen auch zum akuten Schwindel gehört, besprechen wir heute ein besonders wichtiges Thema. Und Patienten mit akutem Schwindel kommen nicht nur zu HNO-Ärzten und Neurologen, sondern kommen typischerweise zum Internisten oder zum Hausarzt oder in die interdisziplinäre Notaufnahme. Deswegen ist das halt unglaublich wichtig für einen sehr breiten Kreis von Ärzten.
Was hältst du von der Idee, um das Ganze so ein bisschen plastischer für die Zuhörer zu machen, dass wir das anhand von einem konkreten Fallbeispiel vielleicht durchdeklinieren?
Das finde ich ganz fantastisch. Ich stelle mich auch zur Verfügung. Der 45-jährige Herr S.W. aus Thü wird im Krankenwagen in die Notaufnahme eines Kreiskrankenhauses aufgrund eines akuten Schwindels eingeliefert. Bei der Erstuntersuchung vor Ort wurde von den Sanitätern ein Nystagmus gesehen.
Okay, würde ich sagen, wenn wir jetzt wieder in die strukturierte Anamnese reingehen. Frage 1, zeitliche Einordnung. Also seit wann haben Sie denn den Schwindel? Ist der Schwindel dauerhaft da oder kommt und geht der?
Also der Schwindel ist heute Morgen relativ unvermittelt aufgetreten und ist seitdem die ganze Zeit da.
Gut, dann noch folgende Frage. Hatten Sie so einen Schwindel früher schon mal?
Nee, also das ist erfreulicherweise das erste Mal.
Es ist interessant, dass der Kollege aus Thü einen hessischen Akzent hat, aber spannend. Gut, kommen wir zum Punkt 2. Zweite Frage wäre nach Schwindelcharakter. Also konkret, wie fühlt sich der Schwindel an? Ist das ein Drehen wie im Karussell? Ist es eher ein Schwanken wie so auf dem Boot, auf dem Bootssteg? Oder ist es so ein allgemeines Unsicherheitsgefühl?
Also um mich herum dreht sich alles. Das fühlt sich an wie Karussellfahren.
Dann wäre der dritte Punkt die Begleitsymptome. Konkret, haben Sie eine Hörminderung festgestellt? Haben Sie einen Druck auf dem Ohr? Oder haben Sie ein Ohrgeräusch, was neu aufgetreten ist? Haben Sie Übelkeit und Erbrechen? Haben Sie Kopfschmerzen? Haben Sie eine Kraftminderung gemerkt? Oder haben Sie vielleicht Gefühlsstörungen, also so ein Kribbeln oder eine Pelzigkeit in den Händen oder an den Füßen?
Das waren jetzt aber ganz schön viele Fragen. Also das Einzige, was ich habe, ist eine ziemliche Übelkeit. Ich habe mich heute Morgen auch übergeben. Sonst eigentlich nichts.
Okay, gut. Dann hätten wir als vierten Punkt Einflussfaktoren und Auslöser. Auch hier wieder konkret die Frage, können Sie sich an ein Ereignis erinnern, das den Schwindel möglicherweise ausgelöst hat? Gibt es Dinge, die den Schwindel verstärken, wie zum Beispiel eine Kopfbewegung oder lösen laute Geräusche den Schwindel aus?
Ja, also wenn ich den Kopf bewege, fühlt sich der Schwindel schon stärker an, ist sehr unangenehm. Weitere auslösende Faktoren sind mir jetzt nicht aufgefallen.
Da würde ich versuchen, die Anamnese nochmal kurz zusammenzufassen.
Zeitliche Einordnung wäre, der Schwindel besteht seit den Morgenstunden, also seit heute früh war, glaube ich, die Antwort. Für den Moment ist er dauerhaft und war vorher so in der Art noch nie aufgetreten. Schwindelcharakter ist ein Drehschwindel. Begleitsymptome gibt es außer der Übelkeit keine. Und Einflussfaktoren, einziger Einflussfaktor ist die Bewegung des Kopfes, der den Schwindel verstärkt.
Okay, also wenn wir jetzt noch ein spontanes Tagungs feststellen, so wie das von den Sanitätern berichtet wurde, würden wir die Diagnose momentan stellen, akutes vestibuläres Syndrom. Im Moment wissen wir aber noch nicht, ob es sich um ein peripheres, also harmloses Erkrankungsbild handelt oder um ein zentrales, das möglicherweise sofort behandlungsbedürftig ist.
Na, konkret müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen, ob sich entweder um eine Neuronitis vestibularis handelt, man sagt auch also Neuropathia vestibularis, oder ist es eben ein Schlaganfall?
Ganz genau. Und das ist auch erstmal eine klinische Entscheidung, die aber wichtige Konsequenzen nach sich zieht.
Ich würde nochmal gern auf das Thema Bewegungsabhängigkeit in dem Fall zu sprechen kommen. Ich denke, es ist klar, dass ein akuter, dauerhafter Drehschwindel aufgetreten ist mit einem Spontanistagmus. Spontanistagmus heißt ja, irgendwo im vestibulären System stimmt was nicht. Das klingt doch auch ein bisschen nach dem BPLS, den wir in der letzten Folge besprochen haben.
Du hast absolut recht und ich denke, wir sollten den Punkt nochmal ganz klar ansprechen. Also beim BPLS tritt der Schwindel für vielleicht eine halbe Minute auf und wenn der Patient stillhält, hört der Schwindel auch wieder auf. Im vorliegenden Fall hat der Patient jetzt einen dauerhaften Drehschwindel und der wird einfach nur durch Bewegung verstärkt. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt hast du allerdings in einem Nebensatz gleich noch eine andere wichtige Take-Home-Message benannt. Ein Patient mit Spontanistagmus und einem akut aufgetretenen Schwindel hat ein akutes vestibuläres Syndrom. Und weil das so wichtig ist, sollten wir das Thema heute vielleicht auch ein bisschen eingrenzen und nicht akuter Schwindel, sondern akutes vestibuläres Syndrom nennen. Und weil das so extrem wichtig ist, gehen wir das jetzt auch Schritt für Schritt durch. Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum das so wichtig ist und was unsere Differentialdiagnosen sind.
Ja, gern. Unsere Differentialdiagnosen sind ja entweder der Schlaganfall, also ein absoluter Notfall, der wirklich direkt über eine Stroke Unit abgeklärt gehört, behandelt werden muss, mit auch einfach einem zeitkritischen Fenster. Oder eben, wir haben bereits, wie von dir erwähnt, die Neuropathia oder Neuronitis vestibularis, also ein peripher vestibulärer Funktionsausfall, dessen Ursache man im Einzelnen in der Regel gar nicht so wirklich identifizieren kann und der sich auch ambulant gut führen lässt.
Ja, ganz genau. Und anders als beim chronischen Schwindel, wo man sich den Problem von in der Regel verschiedenen Seiten nähert, so ein bisschen wie Dr. House, braucht man hier bei diesem konkreten Fall akutes vestibuläres Syndrom eine strukturierte Checkliste, weil schlussendlich gehen wir Schritt für Schritt die Red Flags durch, also quasi die Abbiegung direkt Richtung Stroke Unit.
Also man könnte auch sagen, in der Akutsituation machen wir eine Ausschlussdiagnostik eines Schlaganfalls.
Ja, genau, das bringt es auf den Punkt. Okay, dann steigen wir mal ein. Also wir sollten uns natürlich zuerst mal davon überzeugen, dass der Patient tatsächlich einen Nystagmus hat. Idealerweise nehmen wir dazu die Frenzelbrille, weil es einfach besser zu sehen ist, ist aber nicht unbedingt notwendig. Und dann kommen wir nochmal zurück zur Anamnese. Das haben wir ja schon mehrfach betont. Die Anamnese ist unglaublich wichtig bei Schwindel. Und hier ist auch nicht ganz unrelevant, nochmal grundsätzlich so eine allgemeine Anamnese zu machen, also Begleitmedikation. Ist das ein älterer Patient, der schon mehrere Schlaganfälle hatte, eine Durchblutungsstörung an den Gefäßen hat, vielleicht Blutverdünner einnimmt? Da ist einfach das Risikoprofil höher. Da muss man noch aufmerksamer sein. Und es ist ganz klar, dass nicht alle Patienten das gleiche Risikoprofil haben Und auch wenn das nicht zu unseren Red Flags formal gehört, sollte man als Arzt immer auch ein bisschen gesunden Menschenverstand haben und nicht nur nach Schema F arbeiten. Bei Patienten mit Risikoprofil sollte man zum Beispiel etwas großzügiger mit der Indikation der Bildgebung sein. Ganz wichtig ist, dass wir auch nochmal speziell auf die Begleitsymptome eingehen. Also Kraftminderung, Taubheitsgefühle in den Extremitäten und ganz wichtig, Kopfschmerzen müssen abgefragt werden.
Ja, das waren jetzt ja schon drei Red Flags, ne? Kraft, Sensibilität und Cephalgien.
Absolut, Anamnese Rules, kann ich nur sagen. Es ist ganz wichtig, dass man sich diese Sachen merkt. Und im Anschluss erfolgt normalerweise eine neurologische Untersuchung inklusive Reflexstatus. Will ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Besonders wichtig ist hier, dass die Hirnnerven gecheckt werden, die Sensibilität der Extremitäten und die Symmetrie der Kraft. Und ich denke, diese drei Punkte schafft jeder, der sein Examen auch geschafft hat. So, und jetzt wichtig, die Untersuchung der Augen.
Das gehört jetzt eigentlich schon zum Hirnnervenstatus.
Stimmt natürlich. Hast wie immer recht. Zunächst sollten wir den Nystagmus beurteilen, also Schlagrichtung, aber auch, ob er sich beim Blick nach links, rechts, oben oder unten verändert. Typischerweise nimmt er beim Blick in Nystagmusrichtung zu und beim Blick entgegen Nystagmusrichtung ab. Also hier im konkreten Beispiel, Patient hat einen spontanen Nystagmus nach rechts.
Okay, also wenn der Patient in unserem Beispiel eine Neuronitis vestibularis mit spontanem Nystagmus nach rechts hat, dann wäre die linke Seite ausgefallen, ne?
Ja.
Und beim Blick nach rechts, also in Richtung des Nystagmus oder quasi gleichzeitig auf die gesunde Seite, ist vielleicht wichtig zu wissen, dass der Nystagmus zunimmt und beim Blick nach links, also auf die ausgefallene Seite, nimmt der Nystagmus ab.
Genau, das wäre jetzt in unserem Beispiel so und das würde eben eher für eine peripher vestibuläre Störung sprechen, ist aber nur ein weiches Kriterium. Wenn der Nystagmus beim Blick nach links jetzt seine Richtung ändern würde, wäre das ein pathologischer Nystagmus, also ein Blickrichtungsnystagmus, Pendelnystagmus.
Was unsere vierte Red Flag wäre.
Genau, ganz genau. Und genauso pathologisch wäre ein Upbeat- oder Downbeat-Nystagmus. Gibt es einfach keine Verschaltung in den Augenmuskelkernen für. Also das heißt, das muss zentral sein. Entsprechend genau wäre das dann
quasi Red Flag 4.1.
Sozusagen. Gut, dann gibt es noch so ganz abgefahrene Augenbewegungen. Aber die zwei sollte man sich merken. Also Nystagmus, je nachdem, wo man hinblickt, ändert er seine Richtung. Und das andere wäre eben ein Upbeat- oder ein Downbeat-Nystagmus.
Als nächstes würden wir dann bei uns in der Klinik einen KIT testen, also einen Kopfimpulstest.
Das finde ich auch richtig. Haben wir ja das letzte Mal schon besprochen, aber vielleicht wiederholen wir es nochmal, weil es auch so wichtig ist.
Okay, also ich würde dann wieder die Arztrolle übernehmen und sagen, gut, ich halte den Kopf zwischen meinen Händen. Herr SW, möge bitte auf meine Nase schauen. Und dann drehe ich ruckartig den Kopf nach links oder nach rechts, circa 20 Grad.
Wichtig, wie du gesagt hast, impulsartig und nicht zu weit.
Ja, und dann schaue ich eben, ob das Auge auf meiner Nase gerichtet bleibt oder ob sich das Auge mit dem Kopf zunächst mal mitdreht und dann eben diese Einstellbewegung zurück auf meine Nase kommt. Und das wäre dann pathologisch.
Yep. Und pathologisch, also ausgefallener Kopfimpulstest, spricht dann für peripher. Also pathologisch wäre in dem Fall ungefährlich.
Also normaler Kopfimpulstest bei Schwindel und Nystagmus, wieder eine Red Flag.
Genau, Nummer 5 sozusagen. Und jetzt der letzte Augentest, Test of Skew.
Ja, der ist einfach. Ich lasse den Patienten wieder gerade ausschauen und halte ihm abwechselnd ein Auge zu. Und bei einer Bewegung des Auges nach oben oder nach unten, Red Flag.
Genau. Und wenn diese Einstellbewegung zur Mitte wäre, würden wir von einem latenten Schielen sprechen. Also das ist dann harmlos. Also es geht wirklich nur um Einstellbewegung nach oben oder nach unten. Okay, gut. Also diese Testung, ob zentral oder peripher vestibulär, kürzt man auch mit dem Akronym HINZ ab. Und ich denke, das ist jetzt eine super wichtige Take-Home-Message für die Folge heute. HINZ steht für Head Impulse Test, HI, Nystagmus und Test of Skew. Und das ist wirklich super wichtig. HINZ reicht nicht aus, das sind nur 3 Red Flags, ist deswegen nur die halbe Miete. Die Anamnese und körperliche Untersuchung sind beide leider auch ganz wichtig.
Okay, zurück zu unserem Fall. Also nehmen wir jetzt mal an, unser Patient hat eine Neuronitis vestibularis. Wie geht's weiter?
Also bei uns in der Klinik könnte man jetzt das Ergebnis noch mit einer Kalorik oder einem Videokopfimpulstest objektivieren, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Der Schwindel nimmt dann mit der Zeit in der Regel ab, aber das kann Wochen bis Monate dauern. Um das zu unterstützen, kann man dann Cortison geben, zum Beispiel 100 Milligramm Prednisolon absteigend. Das ist sehr gut publiziert worden von den Kollegen des Deutschen Schwindelzentrums aus München.
Was hältst du von Physiotherapie und Schwindelübungen? Patienten sollen ja den Ausfall letztlich kompensieren.
Also Bewegung ist auf jeden Fall super wichtig. Physio hilft, aber ich empfehle es trotzdem nicht immer. Und das habe ich von meinem neurologischen Kollegen gelernt. Und der hat folgende Erfahrung gemacht. Die Patienten, die Physiotherapie machen, gehen teilweise nur einmal die Woche zur Physiotherapie und das reicht dann nicht aus. Ich erkläre es den Patienten folgendermaßen. Ihr Gehirn muss jetzt lernen, dass von der ausgefallenen Seite nur Fehlinformationen kommen. Und das muss halt gegengesteuert werden, um zu dieser Kompensation zu kommen. Und um das zu trainieren und zu unterstützen, müssen Sie Ihr Gleichgewichtsorgan regelmäßig belasten und anstrengen. Wenn Sie jetzt nur einmal die Woche eine halbe Stunde zur Physiotherapie gehen, reicht das auf gar keinen Fall aus. Das ist, wenn man einmal die Woche Tennistraining hat und sonst nicht spielen geht, dann wird man einfach nie ein guter Tennisspieler. Und mit diesem Beispiel verstehen das die meisten Patienten ziemlich gut. Es ist wichtiger, sich oft zu bewegen, am besten tägliche Routinen. Also ich finde, das ist der allerbeste Rat. Und dann muss man mal ein bisschen raushören, was die Patienten so gerne machen. Spazieren gehen, Radfahren, schwimmen. Machen die vielleicht eine Ballsportart, zum Beispiel Tennis oder Tischtennis? Und dann müssen sie eben sich belasten. Und wenn der Schwindel kommt, dann lernt das Gehirn. Ein weiter wichtigerer Faktor ist, dass sie einfach lernen, auch den Schwindel zu ignorieren, also aus ihrem Alltag auszublenden. Da kommen wir beim Thema chronischer Schwindel nochmal drauf. Und wenn die Patienten das verstanden haben, dann kann man zusätzlich Physiotherapie rezeptieren. Und da haben wir demnächst auch eine Studie gemacht und konnten auch zeigen, dass bei chronischem Schwindel auch Physiotherapie grundsätzlich hilft.
Und was ist deine Erfahrung so mit dem Krankheitsverlauf? So aus meiner Erfahrung gibt es ja da schon große Unterschiede bei den verschiedenen Patienten.
Ja, das ist so ein bisschen schwer vorherzusagen. Natürlich, die jüngeren, fitteren, mobileren Patienten entwickeln sich tendenziell besser, das ist klar. Was die funktionellen Ausgänge ausgeht, gibt es in meiner Erfahrung 2 Möglichkeiten. Das eine ist, das Gleichgewichtsorgan bleibt funktionslos, also es kommt nicht wieder. Und das andere ist, dass es sich partiell oder ganz wiederholt. Und im Rahmen dieses Erholungsprozesses kann es dann nochmal zu kurzen Schwindelanfällen kommen, die in der Regel aber nicht so heftig sind wie der erste. Und im Rahmen dieses Erholungsprozesses kommt es dann zur sogenannten zentralen Kompensation und die meisten Patienten sind dann langfristig weitestgehend schwindelfrei. Leider ist es so, und das sind die Patienten, die wir dann im Schwindelzentrum sehen, bei einem gewissen Anteil an Patienten zu einer unvollständigen Kompensation kommt. In moderaten Fällen ist es dann so, dass die Patienten bei schnellen Kopfbewegungen nach wie vor Schwindelwahrnehmung haben, die sie als störend empfinden.
Kannst du da nochmal drauf eingehen, so zum Verständnis, warum nur bei schnellen Kopfbewegungen?
Naja, also wenn das ganze System besonders herausgefordert wird, wie zum Beispiel bei einer schnellen Kopfbewegung, die für das vestibuläre System besonders anspruchsvoll ist, dann kann das ganze System einfach leichter aus der Balance gebracht werden. Es gibt allerdings leider auch einen kleinen Anteil an Patienten, die so einen latenten Dauerschwindel haben. und der bleibt, weil das System einfach nicht, auch in Ruhe nicht komplett ausgeglichen werden kann. Woran das liegt, weiß man aber nicht.
Okay, dann würde ich sagen, dann war es das soweit für diese Folge, in der wir das Thema akutes vestibuläres Syndrom besprochen haben. Ich werde mich zum Ende nochmal an der Zusammenfassung versuchen. Wir haben besprochen, dass auch beim akuten vestibulären Syndrom die Anamnese super wichtig ist und wir bei Patienten mit akutem Schwindel und Nystagmus zwischen einer peripheren und einer zentralen vestibulären Ursache unterscheiden müssen. Eine gewichtige und gefährliche Differentialdiagnose wäre der Schlaganfall, den man durch die Anamnese und durch die klinische Untersuchung versucht auszuschließen. Bei der Anamnese achten wir unter anderem auf Sensibilitätsstörungen, Kraftminderung, Kopfschmerzen, wobei hier jedes einzelne Symptom für sich schon eine Red Flag wäre, wo wir den Patienten zu den Kollegen der Neurologie schicken würden. Bei der klinischen Untersuchung ist das Akronym HINTS das Schlagwort, also Head Impulse Test, Nystagmus und Betrachtung des Nystagmus, also gibt es einen Richtungswechsel Nystagmus, gibt es einen Down- oder einen Upbeat Nystagmus und der Test of Skew.
Ja, Tobias, wie immer tipptopp zusammengefasst.
Na, dann bleibt für mich noch zu sagen, dann war das Folge 8 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT, AV, let's chat, it's all about the knowledge, the doctor in the lab, talking ears, nose, throat, that's what we do, diagnosing symptoms, keeping you all brand new, let's talk about ENT, come on and learn with me, all about the treatment from A to Z.